Der sozialistische Staat behielt sich die Deutungshoheit über die Geschichte vor und sorgte mit harter Hand für jenen Burgfrieden, den zu beenden chauvinistische Agitatoren nach Titos Tod leichtes Spiel haben sollten. Die Gedenkstätte hatte im alten Jugoslawien bis zu 600.000 Besucher jährlich. Die Geschichte des Vernichtungslagers war integriert in die Geschichte des antifaschistischen Kampfes der Völker Jugoslawiens. Und heute? Gerade einmal 8.000 Besucher kommen noch pro Jahr nach Jasenovac. Auch in Donja Gradina sind es nicht mehr.
Es ist natürlich so ein Ort, immer ein Ort auch, den sich eine Gesellschaft vergegenwärtigen muss, um daraus lernen zu können, um begreifen zu können, was in der Geschichte vorgefallen ist. Der Ort kann das leisten, das spürt man hier, wenn man hier über diese Killing Fields geht. Aber man muss ihn auch zugänglich machen und das geschieht hier in keiner Weise in einer angemessenen Form. Also es fehlt auch der räumliche Zusammenhang der Gedenkstätten. Das liegt jetzt nach den Kriegen offensichtlich an der politischen Situation zwischen den unterschiedlichen Absichten der Volksgruppen, der Kroaten und der Serben, diesseits und jenseits der Save. Und die selbst sind untereinander offensichtlich auch gespalten im Hinblick auf diese Orte. Aber wenn man den Ort angemessen zeigen will, wenn man die Geschichten angemessen erzählen will, die hier zu diesem unglaublichen Verbrechen geführt haben, dann muss man das auch an einem Ort tun, den man begehen kann, den man zugänglich macht. Und dazu wäre eine räumliche Verknüpfung der Killing Fields und des ehemaligen Konzentrationslagers dringend geboten. Früher war das ein Fährmann, der über die Save gesetzt hat und hier die Menschen herübergebracht hat, bevor sie ermordet worden sind. Heute erinnert nicht einmal ein Relikt an die Stelle, wo das gewesen ist. Vielleicht ist das auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit, mit diesen Dingen umzugehen.
Auch wenn die beiden Gedenkstätten heute miteinander offiziell nicht kooperieren, sie könnten einander ergänzen. Vieles von dem, was man auf der kroatischen Seite vermisst, Bücher und Informationsmaterial, man findet es hier in Donja Gradina. Ein Dokumentarfilm wird uns gezeigt, Simo Brdar hat ihn produziert, in dem ein Überlebender, der sephardische Jude Sadik Danon Braco aus Sarajevo, vom Grauen des Lageralltags erzählt.
Ustaše su nas zaustavile. Jedan vodnik rekao nam je da tu kopamo u dubinu do 2 metra.
Die Ustašas befahlen uns anzuhalten. Einer von ihnen befahl uns, ein etwa 2 Meter tiefes Loch zu graben. Als wir fertig waren, befahlen sie uns, etwa 10 Meter wegzugehen. Ich dachte, man wolle uns hineinwerfen. Aber dann sah ich in einiger Entfernung ein Dutzend Ustaschas näher kommen. Und nahe bei ihnen kleinere Leute. Und als sie näher kamen, erkannte ich, es waren Kinder, offensichtlich Serben und Juden. Abgemagert, zerlumpt, barfuß, schmutzig. Sie sahen so schrecklich aus, dass man ihren Anblick kaum ertragen konnte.
Glasno govorio. Deco, ko od vas hoće da vas odvedem kod vaše bake i kod vaše majke? Deca su u glas povikala ja, ja, ja.
Einer der Ustaschas kam näher und ich hörte ihn laut fragen: Kinder, wer von euch will zu Oma und Mutter? Und die Kinder riefen im Chor: Ich, ich, ich. Die Ustaschas bildeten einen Kreis um die Kinder und sie schoben die Kinder von einem zum nächsten bis hin zu dem, der dem Grab am nächsten war. Und der packte ein Kind, das Gesicht zum Boden, und schlug ihm mit dem Hammer auf den Hinterkopf. Ein Kreischen war zu hören, der letzte Schrei des Kindes und dann das dumpfe Geräusch, wenn das Kind ins Grab fiel. Ich sah das alles und ich dachte, ich müsste sterben. Die Tränen flossen mir über die Wangen. Ein Jude, wesentlich älter als ich, saß nächst zu mir auf dem Boden, schwach und erschöpft. Er erhob sein Gesicht zum Himmel und sagte laut: Gott, wenn es dich gibt, schick einen Blitz vom klaren Himmel und töte diese Schurken.
Bože, ako te ima, udri grom iz vedra neba i ubi ove zlikovce.
Sie fuhren fort mit ihrer Arbeit und er wiederholte seine Worte zweimal. Aber Gott schwieg. Und die Ustaschas fuhren mit ihrer Arbeit fort, mit viel Freude, machten Witze über die Kinder.
Über die Zahl der Opfer wird bis heute erbittert gestritten. Über Jahrzehnte war in Titos Jugoslawien von bis zu einer Dreiviertelmillion Toten in Jasenovac die Rede, auch unter Berufung auf Berichte der Wehrmacht und der SS. Der Kroate Franjo Tudjman versuchte nach 1990 die Opferzahlen zu minimieren. Von 20.000 Opfern sprach er. Eine kroatische Parlamentskommission behauptete gar, eine Zahl von 2.000 Toten ermittelt zu haben. Ernst genommen wurde sie allerdings nicht. Einigkeit herrscht heute zumindest über eines, dass eine genaue Zahl der Opfer nie zu ermitteln sein wird und dass es wesentlich mehr sind als die etwa 75.000 bis heute namentlich bekannten Opfer. Vielfach bezeugt ist die bestialische Art und Weise, wie hier gemordet wurde. Der Gesandte Benzler berichtete im September 1941 nach Berlin, die Ustaschas verübten Grausamkeiten, wie man sie nur von vertierten Bolschewisten erwarten sollte. Es gab in Jasenovac keine Gaskammern, keinen industriellen Massenmord wie in deutschen Vernichtungslagern. Alles war Handarbeit. Aus dem Bericht eines Überlebenden, Nikola Nikolic.
Anfangs benutzten sie für die Massenliquidierungen Feuerwaffen wie die Deutschen. Aber später, als sie die Morde vertuschen wollten, verzichteten sie in den meisten Fällen auf diese Waffen, da die Schüsse nicht nur den Lagerinsassen, sondern jedem in der Umgebung von 5 bis 6 Kilometern verrieten, was im Lager geschah. Nach dem Vorbild von Mussolinis Faschisten trugen die Ustaschas das Messer als Stichwaffe. Es war obligatorisches Requisit und Schmuckstück der Ustascha-Uniform, ein mörderisches Symbol der Macht. Außer den Messern benutzten die Ustaschas zum Abschlachten der Menschen auch Dolche, zweischneidige Messer oder Stilette. Unseren Partisanen fiel einmal ein Schlachtmesser in die Hände. Es handelte sich dabei um ein 12 Zentimeter langes, gekrümmtes Messer, dessen Schneide sich am äußersten gekrümmten Rand befand. Die Klinge war an einer gewölbten, ovalen Kupferplatte und diese wiederum an einem dicken Lederarmband befestigt. Das Lederarmband, das ein Loch zum Durchstecken des Daumens aufwies, trug man um das Handgelenk. Die restlichen Finger blieben frei. An der unteren Kante zog man das Armband mit Lederriemen fest. Der Henker ließ das Messer ständig kreisen, ähnlich einem sich drehenden Rad, so dass der Schwung die Hälse der unschuldigen Opfer, die ein anderer Henker festhielt, durchschnitt. Es war eine Art Maschine mit einem montierten Messer. Ein mörderisches Fließband zum Abschlachten von Menschen.
Es gab Wettbewerbe, wer den meisten Serben an einem Tag die Kehle durchschnitt. Auf über 1.000 brachte es der Klosterschüler Peter Brzica. Er wurde bis heute nicht gefasst. Außer diesem besonderen Handwerkszeug der Ustascher Wachmannschaften wurden auch Hacken, Beile und Äxte benutzt.
Das Abschlachten mit der Axt wurde von sogenannten Axtmännern am Rand von riesigen Gruben durchgeführt, die für die Opfer vorgesehen waren. Diese Gruben wurden von den Häftlingen, meist Zigeunern, ausgehoben, die später selbst getötet wurden. Ohne zu wissen, wem sie zugedacht waren, schaufelten sie sich so ihre eigenen Gräber.
Das Morden wurde fortgesetzt bis zum Schluss, bis zum Ende des Pavelitsch-Regimes im Mai 1945, auch im Frauenlager.
Ich war ein Kind und die wollten mich alle nicht so vor diese fürchterliche Tatsache stellen, was da eigentlich wirklich geschieht. Ich habe erst also dann nach dem Krieg erfahren, wie es wohl gewesen ist.
Das hat mir die Musikpädagogin Ursula Heuss-Wolf, Schwiegertochter des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, erzählt, die es als Kind mit ihrer Mutter nach Zagreb verschlagen hatte, auf der Flucht vor der Gestapo. Ihre Mutter, die linke Kinderpsychologin Annemarie Wolf-Richter, wurde dort Anfang 1945 von der Ustascha verhaftet und nach Jasenovac verschleppt.
Es gab dann Diskussionen, ob es nicht möglich wäre, dass Annemarie aus diesem Jasenovac in ein deutsches Lager käme, bei München, nach Dachau. Nicht? Ich habe gesagt, Deutschland, Deutschland, nur nicht. Also Deutschland, das ist ja das Grässlichste, was es gibt und Schlimmste. Und die haben mir gesagt, Ulla, Dachau ist wahrscheinlich noch besser als Jasenovac. Ich habe da eine Schilderung bekommen, so im März 1945 ungefähr, nach der Typhusepidemie, seien die Frauen dran gekommen. Sie kamen am Fluss Save, an einer so einer Art Galgen, und dort hat man eine nach der anderen den Kopf eingeschlagen und ins Wasser geworfen. Und dieser Zeuge berichtet, seien vielleicht 50 Frauen gewesen, sie hätten gesungen. Sie hätten gesungen, gesungen, gesungen. Und die Stimmen wurden immer weniger. Und es waren dann noch 10 Stimmen, dann waren es noch 5 Stimmen. Und dann war es noch eine Stimme. Und dann gab es keine Frau mehr in dem Lager.